Herzlich willkommen zum Peer-Coaching Lab. Wir möchten euren Werkzeugkoffer für die psychologische Beratung und das Coaching weiter füllen. Heute stellen wir euch das Drama-Dreieck vor und reflektieren über die Anwendung des Modells. Katja und ich, Julia, wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
Ja, heute sprechen wir über das Drama-Dreieck, das 1968 von Stephen Cartman entwickelt wurde und Bestandteil der Transaktionsanalyse nach Eric Byrne ist. Mit dem Drama-Dreieck können wir wiederkehrende, konfliktverschärfende Kommunikationsmuster untersuchen. Es gibt im Drama-Dreieck drei Rollen, die eingenommen werden können und die mit unterschiedlichen Grundhaltungen verbunden sind. Das ist zum einen die Rolle des Verfolgers oder auch Täters mit der inneren Haltung, ich bin okay, du bist nicht okay. Dann gibt es die Rolle des Retters, der ebenfalls die Haltung hat, ich bin okay, du bist nicht okay. Schließlich braucht es für ein gutes Drama noch die Rolle des Opfers, in der entweder die Haltung, ich bin nicht okay, du bist okay, oder die Haltung, wir sind beide nicht okay, präsent sind. Während man sich in der Täterrolle gegenüber der Person in der Opferrolle dominant oder überkritisch verhält, agiert man in der Retterrolle gegenüber der Opferrolle als Helferin, nimmt dem anderen dadurch aber gegebenenfalls die Eigenverantwortung, die Chance für Lerngelegenheiten oder hilft, obwohl der andere gar keine Hilfe oder keinen Ratschlag möchte. Charakteristisch für ein Drama ist, dass die Beteiligten die Rollen im Verlauf eines Konfliktes häufig wechseln und zum Beispiel aus der Opferrolle in die Verfolgerrolle schlüpfen oder von der Rolle des Retters in die Verfolgerrolle wechseln. Wir können das Modell des Drama-Dreiecks zur Selbstreflexion nutzen, um unsere eigenen bevorzugten Rollen im Drama-Dreieck herauszufinden. Man kann es aber auch zum Beispiel im Rahmen einer Familienberatung oder Teamentwicklung nutzen, um wiederkehrende Konfliktsituationen zu analysieren und mit den Beteiligten lösungsorientierte Ausstiegsstrategien aus dem Konflikt zu erarbeiten. Für eine echte Konfliktlösung und Kommunikation auf Augenhöhe ist es notwendig, dass die Beteiligten aus ihren Rollen gehen und mit einer inneren Haltung des Ich bin okay, du bist okay auf Augenhöhe und verständnisvoll miteinander kommunizieren. Als Antithese zum Drama-Dreieck kann man außerdem das sogenannte Gewinner-Dreieck nutzen, das A.C. Joy entworfen hat. Darin wird aus der Täterrolle die Rolle des konstruktiven Problemlösers, der Retter schlüpft in die Rolle eines Coaches und aus der Rolle des Opfers wird das Annehmen der Eigenverantwortung und der eigenen Verletzlichkeit. Ja, soviel zum Drama-Dreieck im Schnelldurchlauf. Wir haben mit diesem Modell in den letzten beiden Lab-Sessions gearbeitet. Und jetzt, wie immer, meine Frage an dich, liebe Julia. Was hat dir an der Arbeit mit dem Modell gut gefallen? Was ist dir leicht gefallen? Was waren vielleicht die Stolpersteine?
Also einmal fand ich, dass es sich am besten nutzen lässt, wenn man wirklich ganz reinzoomt in eine Situation, möglichst mit konkret, ich sag das, der andere sagt das, dann mache ich das. Also mit wie so einem Skript, also so ein, eine Set-Anweisung beim Theater oder so, dass man wirklich konkret wo ganz genau reinzoomt, wo man sich dann auch nicht verstecken kann zwischen allgemeinen Sachen, weil man ja dann ein bisschen rauskommt aus der klaren Interpretation, wie man das auch gemeint hat, sein Verhalten oder was man rein interpretiert, was der andere tut. Und mich hat doch überrascht, dass es gar nicht so eindeutig einfach ist, manchmal die Rollen zuzuordnen. Also, dass man schon ein bisschen reflektieren muss und gucken muss und dieser Wechsel schneller sich vollzieht, als man das manchmal denkt und dass es deswegen am meisten Sinn macht, denke ich, in kleineren Happen oder halt dann allgemein, oh, ich merke, ich fühle mich total wohl in der Opferrolle, ich komme da immer wieder rein oder ne, die Rolle des der Retterin oder sowas. Und dass der eigentliche Kern, wo es dann ja hinkommt, dass man einfach hin möchte, ich bin okay, du bist okay. Und dass das ja, je nachdem, aus welcher Rolle man kommt oder wo man den anderen reingeschoben hat, eigentlich ja so das Ziel ist, wo man dann einen Ausstieg findet.
Ja. Eskalieren. Was mir auch in der Arbeit mit dem Modell aufgefallen ist, ist eben, was du schon erwähnt hast, dieses schnelle Hin- und Her-Oszillieren in den verschiedenen Rollen. Besonders auffällig war es so zwischen Täter, Opfer, Täter, Opfer, dass beide Beteiligte in den Beispielkonflikten, die wir uns angeguckt hatten, da immer ganz schnell hin und her gesprungen sind. zum Teil im Verlauf von zwei Sätzen. Und das erst richtig bewusst wurde eigentlich der Person, mit der ich jetzt gearbeitet habe, als sie das mal, als wir diesen Dialog wirklich mal komplett auseinandergenommen haben und wie so, wir hatten uns so ein Dreieck aufgezeichnet und dann diese einzelnen Rollen oder die einzelnen Dialogschritte quasi an die verschiedenen Rollen gepappt und dann nochmal versucht, mit Pfeilen nachzuvollziehen, was passiert da eigentlich. Und wie du gerade auch sagtest, diese inneren Haltungen dazu auch nochmal zu beleuchten. Also was denke ich eigentlich gerade in dem Moment? Und was ich ganz spannend war, dass das eine, mit der ich gearbeitet habe, noch gesagt hat, dass, dass sie ja der anderen Person in dem Moment auch eine Rolle zuschreibt. Und das finde ich nochmal interessant, da sind wir nicht weiter drauf eingegangen, aber zu überlegen, was passiert denn eigentlich in meinem Kopf und wie ist vielleicht die Realität und ist das, also diese die objektiv beschreibbare Realität, schreibe ich dem anderen eine ganz andere Rolle zu, als der sich selber zuschreibt vielleicht oder eine andere Rolle zu, als die, in der sich selber befindet.
Ja, wo ich ja denke, also sowohl der Täter als auch der Retter braucht ja ein Opfer.
Ja.
Also das ist ja, wenn man aus dieser Rolle rauskommuniziert, gibt es ja irgendwie eine Zielperson, die man ganz klar dann so betitelt. Ne? Also was ich da auch doch spannend finde, ist ja, dass erstmal der Begriff Retter, Retterin ja gerade, denke ich, für weibliche Personen sich erstmal so, das ist doch voll was Wichtiges, das ist eine gute Rolle. Also wie geht das Leben ohne uns Retterinnen? Doch noch. Und dass man dann aber dort ja die unangenehme Einsicht haben muss, als Retter denke ich, dass der andere nicht ohne mich klarkommt.
Ja.
Also ich spreche dem anderen irgendwie das Handlungsvermögen, die Verantwortung ab, dass es ohne mich funktioniert.
Ja.
Und dass das dann was ist, was vielleicht nicht zielführend ist, was auch der anderen Person Unrecht tut, ist erstmal eine unangenehme Erkenntnis.
Ja, genau, das muss man erstmal schlucken, ne? Also ich glaube, dass so der Helfer oder die Retterin bei uns auch ja positiv konnotiert sind. Also dass es so Rollen sind, die man ja eigentlich gerne einnimmt.
Ja, aber auch gesellschaftlicher ist ja so erwartet, ne?
Genau, dass da auch eine Erwartungshaltung ist. Wenn jemand nicht kann, dann hilft ihm.
Genau, und dann kommt eine liebevolle Frau und kümmert sich und macht das.
Genau.
und ja, Entschuldigung.
Eben ganz spannend, das ist mir so aufgefallen in der Beschäftigung mit dem Modell, dass die Täterrolle und die Retterrolle die gleiche Grundhaltung haben.
Nur also, anders verpackt, ne?
Genau, nur äußert sich im Verhalten anders. Und was mich ein bisschen versöhnt hat, oder wo ich dachte, jetzt kann ich das besser schlucken mit der Retterrolle, war so ein Beispiel, wo es hieß, naja, du nimmst dem anderen ja auch eine Lerngelegenheit und eine Entwicklungsgelegenheit vielleicht, wenn du etwas für ihn oder sie erledigst, ja, wo er sich vielleicht mal ein bisschen durchbeißen müsste oder die eigene Stärke vielleicht auch entdecken könnte.
Man bringt halt Hilflosigkeit bei, ne? Gelernt.
Ja, genau.
Ich finde, wenn man es dann von der anderen Seite betrachtet, ist jetzt gerade, wenn man aus der Retterrolle geht, was für eine Befreiung es sein kann, wenn man sich einfach sagt, man muss nicht verantwortlich sein für das, was der andere tut, wie der andere sich fühlt. Das schafft er selber.
Ja.
Ne? Die andere Person, also sei es jetzt ein Kind oder auch ein Erwachsener, wo man dann sagt, ja, nee, meine Kollegin ist ein erwachsener Mensch, die kommt mit ihren Gefühlen klar, die ist selber verantwortlich.
Ja.
Die kann um Hilfe bitten, wenn sie es möchte oder wenn er es möchte. Aber ich warte ab. Ich kann das auch aushalten, wenn es jemandem gerade nicht so gut geht, wenn jemand schlechte Laune hat oder da irgendwie ja gerade vor einer großen Herausforderung steht.
Ja, und ich komme auch damit klar, dass ich dann nicht diejenige bin, die ins Rampenlicht rutscht als Retterin.
Mit Cape.
So ein Aspekt nehme ich, dass ja die Retterin oft auch dann zur Verfolgerin wird, wenn sie eben als Retterin gar nicht gefragt ist und dann sauer ist, dass sie gar nicht retten durfte. Und ein anderer Aspekt ist ja auch, dass man vielleicht über seine eigenen Kapazitäts- oder Grenzen oder Ressourcen geht, wenn man immer einspringt und immer hilft. Und das auf lange Sicht ja auch nicht gesund ist für einen. Und es bleibt ja trotzdem eben jedem überlassen. Man darf ja weiterhin nach Hilfe fragen oder um Unterstützung bitten. Und man darf die auch geben oder eben auch ablehnen, wenn es gerade eben nicht geht.
Man kann sie auch anbieten.
Oder man kann sie auch anbieten, genau. Ja,
aber das ist
alles erlaubt.
Weil ich finde es ja schon auch immer erstaunlich, wie viel eigentlich Kapazität und Intelligenz es ja eigentlich braucht, dieses Ganze zu durchdenken, was bräuchte jetzt der andere, was denkt er wohl, was fühlt er wohl, wie kann ich da eingehen und so. Und ich halt denke, ja, wenn das alles abgelegt wird, also eröffnen sich doch ganz viele neue Möglichkeiten,
Ja,
was man alles anfangen kann mit dem eigenen Mental Load.
Und mit ein paar Fragen findet man vielleicht mehr raus, als wenn man selber versucht, für den anderen zu denken.
Genau. Und wenn man nochmal auf die Verfolgerrolle geht, wo ich denke, da ist ja auch viel Unterstellung irgendwie drin. Also wo man dann ja sagt so, man vermutet einfach ganz klar, aus welchem Antrieb, ich sage das Opfer, sich irgendwie verhalten hat, gehandelt hat, nicht gehandelt hat oder sowas. Und wo du ja meintest, dass ja diese Parallelen zu der Retterrolle, wo es ja ganz klar ist, dass man da also mit Unterstellungen und auch Interpretationen finden kann. Dann nimmt man ja auch den anderen aus der eigenen Verantwortung oder unterstellt negativ.
Ja.
Ja, bei uns kam ja auch auf, dass es erstmal sich unangenehm anfühlen kann, sich selber und die beteiligten Personen zu benennen in diesen nicht so hübschen Begriffen. Wer möchte schon ein Verfolger sein oder wer möchte das Gegenüber als armes Opfer betiteln?
Ja.
Wo ich aber denke, dass das auch eine Stärke des Modells ist, um dieses bewusst zu machen, dass eigentlich keine dieser Rollen wirklich erstrebenswert ist.
Ja, richtig. Also selbst wenn man sagt, ich bin da jetzt berechtigterweise sauer und ich muss da jetzt mal Tacheles reden, das ist ja schon auch so was so ein bisschen kulturell geprägt ist, vielleicht so dieses, ich muss jetzt mal Stärke zeigen oder Tacheles reden oder dem mal zeigen, wie es läuft oder so, ne? Das ist ja eben auch nicht erstrebenswert.
Ja, wo ich halt denke, also ich meine, so Gefühle wie Ärger und so sind ja berechtigt. Es ist ja nur die Frage, wie kommuniziere ich das und was für eine Handlung leite ich daraus ab?
Ja, genau. Und da bietet ja das Gewinnerdreieck, was wir uns dann noch angeguckt haben, einfach eine Kommunikation, die nach Lösungen sucht, die sachlich ist, die versucht, objektiv die Situation zu beschreiben, wo es darum geht, die eigenen Bedürfnisse zu nennen, womit wir auch wieder bei den anderen Themen sind, die wir ja schon im Peer Coaching Lab bearbeitet haben oder andere Modelle, wie zum Beispiel gewaltfreie Kommunikation. Und wie kann ich kommunikativ aus so einem Drama-Dreieck aussteigen, ohne mich aber dann auch zu verbiegen oder irgendwas zu unterdrücken, weil ich glaube, das wäre ja auch nicht gesund. Ja, also ich da muss ja meinen Ärger trotzdem äußern dürfen oder sagen, wie fühle ich mich gerade in der Situation und was brauche ich eigentlich?
Ja. Wunderbar. Es hat mir wieder viel Freude bereitet. Und ich finde es immer spannend, wie man ja Anknüpfungspunkte zwischen den verschiedenen Modellen und Herangehensweisen immer wieder findet.
Ja.
Und dass das immer weiter den Blickwinkel eröffnet.
Ja, das finde ich auch jedes Mal wieder spannend. Vielleicht können wir ja auch mal so eine Podcast-Folge machen, wo wir mal verschiedene Modelle miteinander vergleichen und gucken, wie die miteinander zusammenhängen.
Ein großes Lego-Schloss bauen.
Genau.
Baustein.
Wir unseren Werkzeugkoffer mal ein bisschen beleuchten.
Alles klar.
Okay. Vielen Dank, Julia.
Vielen Dank. Beim nächsten Mal.
Beim nächsten Mal.
Herzlichen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Wir sind Katja Tresse und Julia Poli. Wenn ihr Fragen habt oder als angehende psychologische Beraterin, Berater oder Coaches beim Online-Peer-Coaching-Lab mitmachen möchtet, schreibt uns gerne eine E-Mail an peercoachinglab@gmail.com und bald werdet ihr uns auch auf der Webseite peercoachinglab.de besuchen können.